Herzlich willkommen bei Talk und Tipps zu einer neuen Folge, bei der wir über die Bundesliga sprechen. Ungewohnte Stimme zum Einstieg. Mein Name ist Alex Trücker. Julius Eid ist nicht da, denn er hat es am Montag ja schon gesagt. Er weilt im Urlaub. Bedeutet, ich habe einen neuen, charmanten, wunderbaren Co-Host an meiner Seite. Ein alter Bekannter, Christian Bernhard, der Zone-Experte, darf heute mit mir die Bundesliga besprechen. Servus, Christian.
Hallo Alex, schönen guten Tag. So viele Blumen gleich zum Einstieg. Ich hoffe, ich werde Ihnen gerecht.
Ja, natürlich. Da bin ich guter Dinge. Wir sind ja ein recht eingespieltes Duo. Bei der EM haben wir ja auch die ein oder andere Folge aufgenommen. Bei der Champions League warst du ja auch schon mal zu Gast. Also es ist nicht das erste Mal. Aber Bundesliga-Premiere für dich, ne?
Genau, richtig.
Genau, also wir testen dich da so ein bisschen, mal schauen, wie du dich schlägst.
Sehr gut.
Aber ich bin mir sicher, du kannst Julius mehr als gut vertreten. Ja, wir steigen wie immer in den Bundesliga-Spieltag ein, in Spieltag Nummer 8 mit dem Freitagabendspiel. Wir gehen chronologisch vor. Das Freitagabendspiel lautet FSV Mainz 05 gegen Borussia Mönchengladbach. Ich meine für die Gladbacher schon der dritte Freitagabendtermin, also die sind das gewohnt. Ausgangslage wie folgt: Mainz hatte letzte Woche schon ein Heimspiel, hat das verloren gegen Leipzig, bekommt jetzt 7 Tage später also die nächste Chance auf einen Heimsieg. Die Gladbacher starten aber mit einem Sieg in diesen neuen Spieltag, gewannen 3-2 gegen Heidenheim und es ist ein Duell der Tabellennachbarn. Der 13. trifft auf den 12., also der Sieger dieser Partie wird in die Top 10 klettern können und der Verlierer orientiert sich eher nach unten. Jetzt die Frage an dich, Christian, was erwartest du bei diesem Spiel so?
Ja, du hast schon vieles auf den Punkt gebracht, gerade das Zweitere, glaube ich, ist wirklich so. Also sollte es einen Verlierer geben, dann wird definitiv, glaube ich, auch mal ein bisschen der Blick etwas nach unten oder nach hinten gehen müssen. Gibt ein paar ganz interessante Dinge zu sagen. Zum einen ist Mainz seit 7 Spielen gegen Gladbach ungeschlagen, was ja schon eine ziemlich lange Serie ist. Klar waren auch 4 Unentschieden dabei, aber trotzdem eben Gladbach tut sich seit langer Zeit jetzt schon schwer, die Mainzer zu knacken. Auf der anderen Seite, wenn man sich die aktuelle Saison ansieht, dann sieht man, dass Mainz gerade zu Hause eben doch einiges an Problemen hat, ist ja noch sieglos in dieser Saison, zu Hause vor heimischem Publikum. 4 Spiele, kein Sieg und die letzten 3 Spiele zu Hause sogar allesamt verloren. Also Mainz hat einiges wieder gut zu machen vor heimischem Publikum, ja, und trifft da jetzt auf Gladbacher, die eben, wie du ja gesagt hast, letzte Woche auch Selbstvertrauen getankt haben. Also ich sehe könnte mir ein ziemlich ausgeglichenes Spiel vorstellen, weil es eben aufgrund der Tabellenkonstellation schon auch darum geht, ja, klar, die Aussicht nach oben, wunderbar für beide, aber halt schon auch ein bisschen der Blick in den Rückspiegel. Sicherlich nicht ganz unwichtig, auch zu beobachten, was da so im untersten Teil der Tabelle passiert.
Ausgeglichenes Spiel, gutes Stichwort, denn ausgeglichen sind auch die Quoten bei den Wettanbietern. Wenn wir da mal drauf blicken, Mainz mit einer 2,30 im Schnitt auf den Heimsieg und eine 2,90 plus minus auf Gladbach. Also das sind auch schon sehr ausgeglichene Quoten, die nah beieinander sind. Das ist ein schwer zu tippendes Spiel, auch aufgrund der Heim- und Auswärtskonstellation. Du hast es ja angesprochen, die Mainzer auch erst mit 2 Heimtoren in 4 Spielen. Also irgendwie funktioniert es da auch noch nicht so gut mit dem Toreschießen. Kurioserweise haben sie auswärts 9 Tore geschossen, aber daheim klappt's nicht so. Und die Gladbacher, da weiß man, bei denen klappt's auswärts auch nicht immer so gut. Die haben erst 3 Auswärtstore. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob wir hier ich bin mir sicher, es wird ein enges Spiel, sagen wir es mal so. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es so hochklassig wird im Sinne von, dass dermaßen viele Tore fallen. Kann natürlich immer passieren, wenn 2 Mannschaften, die jetzt nicht so super verteidigen, aufeinandertreffen. Aber die einen schießen daheim wenig, die anderen auswärts wenig. Ich glaube, das wird, ja, geht vielleicht lange in Richtung 1-1 und dann ist für mich die Frage, kann die eine Mannschaft das eine Ding mehr schießen und wenn ja, welche Mannschaft kann es sein?
Ja, definitiv. Was vielleicht da ganz interessant sein könnte, ist, dass Gladbach in dieser Saison gerade in der zweiten Hälfte oft noch einen Gang zugelegt hat. Also wenn man sich sozusagen nur, wenn man eine Tabelle bauen würde, nur aus den Ergebnissen oder Ereignissen der zweiten Hälfte, dann hätten die Gladbacher da schon 13 Punkte geholt und jetzt nur zur Einordnung, nur Bayern und Leipzig hätten da mehr geholt. Also was lernen wir daraus? Die Gladbacher oft nach der Pause eine Mannschaft, die da nochmal zulegen kann. Das könnte vielleicht auch was Interessantes sein, wenn wir eben von einem relativ ausgeglichenen Spiel ausgehen, dass dann Gladbach vielleicht in der zweiten Hälfte dann doch noch das eine Tor mehr auf Lager hat oder eben nach der Pause da nochmal etwas draufpacken kann.
Interessanter Tipp wäre demzufolge zum einen mehr Tore in der zweiten Halbzeit oder Gladbach schießt mehr Tore in der zweiten Halbzeit. Gibt es ja immer spannende Quoten drauf. Aber ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass es wirklich entweder unentschieden ausgeht oder die eine Mannschaft ein spätes Tor zum Sieg trifft. Welche auch immer das sein mag, ich tue mich da enorm schwer, das zu prognostizieren. Gut, dann schauen wir mal, ob wir uns leichter tun beim nächsten Spiel, das zu prognostizieren. Augsburg gegen Dortmund lautet das. Das Samstagspiel um 15.30 Uhr. Ja, hier gibt's einiges zu besprechen, denn der BVB war unter der Woche bei Real Madrid im Einsatz und zeigte zwei Gesichter. Und du hast das Spiel ja sicherlich auch gesehen. Wo fängt man da an beim BVB, Christian?
Ja, ist eine gute Frage. Da ist logisch sehr viel passiert in der zweiten Hälfte. Also logisch, wir reden über die 2:5 Niederlage bei Real in der Champions League. Ich möchte es vielleicht auch schon mal so ein bisschen einfangen. Klar kann man jetzt sagen, oh, 5 Gegentore in der zweiten Hälfte, da lief alles falsch in der zweiten Hälfte. Wenn wir ehrlich sind, es hätte in der ersten Hälfte ja auch schon einiges in Richtung von Real laufen können. Also da waren dieser Doppellattentreffer Bellingham und ich weiß gar nicht, wer der andere war, also in einer Szene. Also es ist jetzt nicht so, dass Dortmund sozusagen Real in der ersten Hälfte dominiert hätte und dann in der zweiten Hälfte alles den Bach runtergegangen ist, sondern ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich hatte so das Gefühl, es war wieder mal so ein Spiel, Real Heimspiel Bernabeu, wo so eine ganz spezielle Energie entstanden ist. Man finde ich, man musste nur in der zweiten Hälfte in die Gesichter von Rüdiger zum Beispiel schauen oder auch von Vini Junior nach den Toren. Also das sind halt diese Momente, dass Real dann zusammen mit dem Publikum in Bernabeu manchmal so eine extreme Wucht erzeugen kann, dass da halt dann auch 45 Minuten reichen können, um auch eine gute Mannschaft wie Dortmund dann einfach sozusagen zu überrennen, zu überlaufen. Und dementsprechend, glaube ich, war das jetzt logisch ein bitterer Ausgang für Dortmund, aber ich glaube jetzt nicht, dass das wahnsinnig negative Auswirkungen auf so ein Ligaspiel gegen Augsburg haben sollte, denn wie gesagt, das ist halt Real im Bernabeu. Die Konstellation gibt es vielleicht in ganz Europa nur ein- oder zweimal, dass dir das passieren kann. Also ich glaube nicht, dass Dortmund da jetzt den unfassbaren Knacks da jetzt rausgetragen hat, vom Gefühl her.
Andererseits, naja, du kassierst 5, nachdem du 2-0 führst, du nimmst taktische Veränderungen vor als Trainer, die dich in den Hintern beißen, ne? Die nicht funktionieren, die kontraproduktiv sind. Du lässt dich ja dann wirklich, das klingt jetzt polemisch nach Doppelpass, aber du lässt dich ein bisschen abschlachten in der zweiten Halbzeit, hast da gar nichts mehr zuzusetzen. Eine Chance, glaube ich, durch Bayern, ne? Ansonsten fanden sie ja offensiv nicht statt und defensiv hast du auch keine Solidität. Und damit hast du dann nicht nur ja erneut verloren oder zum ersten Mal in der Champions League verloren, aber erneut im Sinne von das dritte Auswärtsspiel in Folge verloren, denn in der Bundesliga, wir erinnern uns, in Stuttgart gab es ja auch 5 Stück, ist ein bisschen her, 22. September. Und bei Union Berlin, das war das letzte Auswärtsspiel in der Bundesliga, hat man auch verloren. Heißt, es war das dritte Auswärtsspiel in Folge, das verloren wurde. Und zum zweiten Mal gab es auch 5 Stück. Also es war kein knapper Sieg, es war kein unglücklicher, ne, kein blöder Handelfmeter in der 87. sondern sie hatten nichts mehr entgegenzusetzen. Deswegen ein bisschen besorgniserregend, finde ich, ist es schon.
Ja, ein Satz noch dazu, weil du es vorhin ja gesagt hast, ist völlig zu Recht. Da war diese Bayer-Chance und das darf man schon nicht vergessen, das wäre das 3-2 für Dortmund gewesen. Also da waren wir auch schon relativ weit in der zweiten Hälfte und dann klar, dann kassierst du das dritte und dann kommen halt noch die 2 späten Gegentore. Da bin ich völlig bei dir. Das ist logisch nie schön, wenn man dann noch sowas eingeschenkt bekommt. Nochmal, ich wollte es nur einordnen. Dir ist es halt auswärts bei Real im Bernabeu gegen Vini und Co. passiert. Also das würde ich dann schon ein bisschen anders werten, als wenn du jetzt vielleicht auch mal in der Liga dann quasi 5 kassierst. Denn das meinten wir ja mit dieser speziellen Wucht, mit dieser speziellen Energie. Und sie waren halt trotzdem, trotz aller Probleme auch in der zweiten Hälfte, schon relativ lange eben im Spiel und hätten ja selbst sogar nochmal in Führung gehen können. Deswegen, ich höre es schon bei dir raus, ich bin eher ein bisschen positiv gestimmt, damit wir jetzt die Kurve auch Richtung Augsburg kriegen. Zum einen ist der BVB ist seit 7 Spielen ungeschlagen gegen Augsburg, hat auch 5 dieser Spiele gewonnen, also hat einfach da auch, ja, kommt da mit einem guten Gefühl auf den Platz, wenn da Augsburg dasteht. Und ja, ich weiß, Augsburg, wenn sie stark sind, dann meistens zu Hause, das ist klar. Aber ich glaube schon, dass dann auch gerade nach so einem Spiel wie jetzt Dortmund, dass dann in der Kabine schon auch das Gefühl da ist, boah, wir sind nicht diejenigen, die wieder 5 Dinger kassiert haben. Wir sind eine der Top-Mannschaften in der Bundesliga, dass da auch quasi so ein Gefühl da ist, was wieder gut zu machen, schon wenige Tage später. später. Und deswegen trotz aller Fragezeichen, und das eine vielleicht, das möchte ich auch noch mit einfließen lassen, das finde ich schon ziemlich spannend, dass Dortmund die letzten drei Bundesligaspiele jeweils direkt nach einem Champions-League-Einsatz verloren hat. Das ist schon was, glaube ich, was man nicht außer Acht lassen darf, denn selbst so eine routinierte Mannschaft wie Dortmund, die das ja schon seit vielen Jahren kennt, diese Doppelbelastung zu haben, aber so Champions-League-Spiel, es kostet nicht nur körperlich Kraft, sondern es kostet auch Mentalkraft. Deswegen, ja, ist mir bewusst, dass das ein Faktor ist. Trotzdem sehe ich die Dortmunder da die Nase vorne, auch wenn die Augsburger sind im Moment für mich anfällig, auch wenn sie zu Hause spielen.
Ja, du hast die Bilanz angesprochen nach Champions League Nächten, meistens nach schillernden, ne, geht's ein bisschen schief im grauen Alltag. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt war die Nacht nur eine Halbzeit lang schillernd im Bernabeu oder nicht aus Dortmunder Sicht schillernd, eher aus Realsicht. Und jetzt ein unbequemes alltagsgrauer Alltag, Herbstspiel in Augsburg. Boah, das wird schwierig. Ich blicke auf die Auswärtsbilanz und habe dann auch ein bisschen Skepsis, denn der BVB, das geht so ein bisschen unter, ist auswärts noch ohne Sieg in der Bundesliga. Mhm. Einen Punkt haben sie erst geholt, das war dieses 0-0 in Bremen, das war ja auch schon eine Enttäuschung, und auch erst zwei Türchen geschossen. Das ist also auswärts auch einfach ein bisschen dünn. Zu Hause sind sie die beste Mannschaft der Liga im Westfalenstadion, da muss man sich wenig Sorgen machen, da können sie Gegner überrollen, aber in der Fremde wirken sie oft auch sehr, sehr, ja, human, ne? Sehr, sehr normal, sehr, sehr, ja, nicht überzeugend, und dann könnte das doppelt schwer werden. Ich bin aber trotzdem bei dir. Ich glaube, es gibt eine Reaktion, weil man ja in der ersten Halbzeit gesehen hat, zu was der BVB imstande ist, und weil sie, glaube ich, diese zweite Halbzeit auch nicht auf sich sitzen lassen wollen. Gleichzeitig, lass sie wieder nicht gewinnen oder gar verlieren, dann, glaube ich, wird es schon ein bisschen rauniger rund um Sahin, ne? Dann wird es ein bisschen lauter, ein bisschen ungemütlicher. Und das käme mir irgendwie jetzt zu früh vom Zeitpunkt her. Deswegen setze ich auf den Arbeitssieg des BVB, mehr nicht, aber einen Arbeitssieg, was aber auch daran liegt, dass die Augsburger hinten einfach nicht so sattelfest sind in aller Regel, dass man denen einfach beikommen kann, weil die keine sonderlich gute Defensive haben. Sie haben ja sogar die zweitschlechteste in der Bundesliga mit 18 Gegentoren. Also ich setze darauf, dass der BVB mehr Klasse hat im Angriff als Augsburg und dann den Arbeitssieg holt. Und wenn ich auf die Quoten blicke, Christian, 1,90er Quoten kann man auch im Dreiweg anspielen, ne?
Ja. Ja.
Gut, dann sind wir uns da einig und gehen über zum dritten Spiel in unserer Besprechung. Leipzig gegen Freiburg, ja, Stichwort Champions League, Stichwort Niederlage in der Champions League, die gab es auch für die Roten Bullen, die dritte in Folge. Es war wieder ein schwerer Gegner, es war wieder knapp, aber es hat wieder nicht gereicht. 0 Punkte in der Champions League gegen Liverpool, ohne dass es ein schlechtes Spiel war, aber ja, du stehst halt immer mit 0 Punkten da, und jetzt darfst du wenige Tage später es besser machen, wieder vor heimischem Publikum, aber es kommt der SC Freiburg. Die sind nicht so schlecht unterwegs, denn das ist der Tabellendritte, Christian. Also wieder Topspiel.
Ja, ich wollte gerade sagen, als erstes, glaube ich, sollten wir da mal drüber schreiben, absolutes Spitzenspiel, denn es ist 2-3 und Leipzig ja auch punktegleich mit dem Bayern quasi, was die Punktausbeute betrifft. Also absolutes Bundesliga-Spitzenspiel. Und ja, ist logisch überraschend, das, was du hier schon gesagt hast, dass die Leipziger dann in der Champions League jetzt noch mit 0 Punkten dastehen. Aber ich bin auch völlig bei dir. Da muss man sich schon anschauen, gegen wen das passiert ist und auch in welcher Konstellation. Auswärts bei Atletico, da wissen wir alle, verdammt schwer. Gegen Juve zu Hause, es war ein wildes Spiel. Das hätte logisch gerade in Überzahl auch anders ausgehen können. Und jetzt gegen Liverpool, muss ich ganz ehrlich sagen, Liverpool für mich im Moment eine der stärksten, verlässlichsten Mannschaften ganz Europas, dass du da ein Spiel verlierst, auch zu Hause, ist jetzt kein Beinbruch. Klar, wenn man sich das Spiel angeschaut hat, es gab schon Phasen immer wieder mal, wo Leipzig ja was anzubieten hatte, aber ich glaube, am Ende war der Sieg für Liverpool auch verdient. Also Liverpool hat auch einiges noch gehabt an Chancen. Gulagschi war auch sehr gut im Spiel. Also 0 Punkte Champions League, schaut alles andere als gut aus. Aber eben, wenn wir jetzt wieder die Kurve Richtung Liga kriegen, da gibt es dann halt schon einige Fakten, die sehr gut aus Leipziger Sicht ausschauen. Und damit meine ich jetzt nicht nur, dass sie seit 11 Spielen ungeschlagen gegen Freiburg sind, das ist auch eine lange Serie mit 7 Siegen, also wirklich eine sehr positive, wenn wir uns die letzten Jahre anschauen, sondern was ich finde, bei Leipzig einfach ins Auge fällt in dieser Saison, ist einfach diese defensive Stabilität. Also die haben jetzt schon 5-0 in der Liga gespielt, überhaupt erst 2 Tore kassiert, also den Leipzigern überhaupt sozusagen, ja, Schaden zuzufügen quasi, ist eine Riesenaufgabe in der Liga. Und dementsprechend, ich weiß nicht, wie es dir geht, wir haben ja angesprochen, die Freiburger kommen auch mit viel Selbstvertrauen, 5 Siege schon in der Liga daher. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es könnte es erstmal Richtung Unentschieden die Saison gehen. Denn wir hatten es ja schon angedeutet, diese Champions League-Spiele unter der Woche, die sind kräfteraubend, körperlich, mental. Also Leipzig, klar, der Vorteil ist, sie sind jetzt zweimal zu Hause, also hatte keine Reise unter der Woche. Aber trotzdem, sie haben dieses intensive Spiel gegen Liverpool hinter sich. Freiburg dagegen kann sich die ganze Woche darauf vorbereiten. Und dadurch, dass sich beide jetzt einfach auch in der Liga ein großes Selbstvertrauen, ja, erspielt haben, glaube ich auch, dass die sich in weiten Teilen vielleicht neutralisieren werden. Und ja, finde da das Unentschieden einfach ziemlich spannend.
Wäre nicht das erste Mal, dass ich Leipzig dann auch einem vielleicht tiefstehenderen Gegner, ohne dass ich jetzt den Freiburgern Mauern unterstelle, aber sich ein bisschen die Zähne ausbeißt. Ich meine, gegen Liverpool haben sie es ja auch getan, aber auch in der Bundesliga ja zweimal, unter anderem gegen St. Pauli, ne? Da hat man einfach gemerkt, irgendwie kriegen sie ihre Stürmer nicht so in Szene gesetzt oder die machen ihre Chancen nicht, ne? Wenn man an Šeško denkt, der hat gegen Mainz ein Riesending verballert, der hat ja auch gestern gegen Liverpool eine sehr, sehr gute Chance. Openda macht zwei Dinger, steht aber einen Meter im Abseits, weil er einfach nicht aufpasst. Also wenn er da ein bisschen wacher ist, kann er die Tore auch ohne Abseitsposition erzielen. Also irgendwie in letzter Linie, ne, vor dem Tor fehlt so ein bisschen aus verschiedenen Gründen. Und wenn du da ein bisschen Müdigkeit mitnimmst oder einen Gegner, der voller Selbstvertrauen da ist, vielleicht kommst du, wie du schon sagst, nicht übers Unentschieden hinaus. Wäre natürlich für die Tipper da draußen eine spannende Sache, denn da gibt es vierer Quoten auf die Unentschieden, aufs Unentschieden. Und überhaupt, Stichwort die vier vorne, die ist auch bei Freiburg. 4,70 im Schnitt auf den Freiburg-Sieg ist auch eine recht hohe Quote, wenn man eben bedenkt, hey, hier spielt der Zweite gegen den Dritten. Und die Freiburger haben nur 2 Punkte weniger als Leipzig, also sind auch richtig, richtig gut drauf. Genauso viele Siege schon gesammelt. Also, was ich sagen will, ist, das Value auf die Freiburger ist nicht schlecht. Und dementsprechend, wenn schon eine hohe 4 steht, heißt auch die doppelte Chance, wo man sich schön absichern kann, Christian,
Ja.
ist natürlich dann auch lukrativ. Also doppelte Chance, x2. Ich sag's dir ganz ehrlich, jetzt wo du es so ansprichst, liebäugel ich damit, denn es gibt 2er-Quoten und das ist dann schon irgendwo gutes Value, ne?
Ja, definitiv. Also nochmal auch die Konstellation eben. Leipzig hat das eine Spiel mehr in den Knochen. Auch was für ein Spiel. Also gegen Liverpool, da ist auch immer sehr viel Intensität mit dabei. Und dementsprechend, ja, sehe ich die Freiburger da auch bei weitem nicht so chancenlos, wie es vielleicht die Quoten erstmal erahnen lassen könnten.
Ich würde mich am Ende trotzdem nicht wundern, wenn Leipzig hier den Arbeitssieg irgendwie holt, weil sie ja doch individuell die Klasse haben. Irgendwann muss ja auch bei Šeško mal der Knoten mal wieder platzen. Breite im Kader haben sie ja sowieso, das ist eh bemerkenswert. Und sie haben halt einfach das Heimspiel. Und zu Hause, na, sind sie einfach dann meistens schon wuchtig unterwegs. Also wenn sie irgendwie durch ein spätes Tor 2-1 gewinnen, wäre ich auch nicht überrascht. Dass beide treffen und over 2,5 Tore fallen, finde ich daher auch einen spannenden Tipp, denn in den letzten 5 Spielen, die hat übrigens jeweils Leipzig gewonnen, also es sind 5 Siege in Folge inklusive Pokal. In 4 dieser Spiele haben beide Mannschaften getroffen und in 4 dieser Spiele fielen auch über 2,5 Tore. Also da waren 3-1 dabei, ein 4-1 und ein 5-1 der Leipziger und nochmal ein 3-1. Also es kann auch sein, dass hier ein bisschen unterhaltsamer wird und am Ende vielleicht mit einem besseren Ende für die Leipziger. Gut, gehen wir zum nächsten Spiel über. Stichwort Tore, Stichwort zu Hause, nicht schlecht drauf, generell gesprochen. Der VfB Stuttgart trifft auf Holstein Kiel. Kurze Rede, langer Sinn. Klarer Favoritenstatus beim VfB und da muss es jetzt doch ein paar Tore geben, denn auch wieder Stichwort Champions League, die konnten Selbstvertrauen tanken in der Königsklasse.
Definitiv. Also da möchte ich anfangen, wirklich mal die Leistung des VfB gegen Juve auswärts bei Juve. Also was sie da gezeigt haben, 90 plus, das war wirklich beeindruckend. Also es hat Thiago Motta, auch der Juve-Trainer, danach auf der Pressekonferenz hat es auch ganz, ganz klar herausgestellt, hat gemeint, wir waren von der ersten Minute an, hatten wir Riesenprobleme und die Riesenprobleme hatten damit zu tun, dass der VfB das richtig, richtig stark gemacht hat. Also das finde ich, muss man jetzt auch einordnen, das war ja nicht das erste Champions League Auswärtsspiel in dieser Saison. Sehr schwierige, dass sie spielerisch sehr gut gestalten, haben ja schon bei Real auswärts auch richtig gut mitgespielt. Und haben sich jetzt bei Juve auch dafür belohnt, zwar sehr spät und auch noch Elfmeter verschossen und so, aber also wirklich, das war, was der VfB da angeboten hat, das war wirklich, ja, das war sehr stark. Sowas hat Juve in der Saison noch nicht zu spüren bekommen, gerade auch diese Aggressivität gegen den Ball, das Pressing, das Gegenpressing, das mutige, hohe Anlaufen. Also Ja, du merkst es vielleicht ein bisschen. Ich war mit dem, was der VfB da gezeigt hat, mehr als nur einverstanden. Und deswegen, wenn wir uns jetzt die Konstellation anschauen, Heimspiel gegen Kiel, bin ich völlig bei dir. Also da, also eine eindeutigere Favoritenrolle im Moment würde ich mich schwer tun zu finden. Und ich bin völlig bei dir. Wenn du als Mannschaft dir so viele gute Chancen herausspielst, wie es ja auch der VfB bei Juve auswärts getan hat. Die Juve hat in dieser Saison in der Liga zur Einordnung bisher ein einziges Gegentor kassiert und die hätten am Dienstag mehrere fangen können, wenn Perin nicht großartig gehalten hätte. Bin ich völlig bei dir, wenn du das Spiel für Spiel der VfB zeigt es ja, das war ja nicht ein einziger Ausrutscher, sondern es kommt ja bei ihnen regelmäßig, dass sie so viel kreieren, bin ich völlig bei dir, dass da relativ bald auch, glaube ich, wieder der Knoten platzt und deswegen, ja, kommen wir da jetzt nicht drum herum, ja, vielleicht auch einen deutlichen Stuttgart-Sieg in Aussicht zu stellen, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass Kiel ja über die schlechteste Defensive der Liga verfügt. Also ich glaube, das wird eine richtig, richtig schwere Aufgabe für Kiel. Auch klar könnte man jetzt sagen, ja, Stuttgart hatte diesmal sogar die Reise mit dabei nach Turin, sicherlich auch intensiv, aber ich glaube, die nehmen jetzt einfach so viel Positives da auch mit, nämlich nicht nur die 3 Punkte bei Juve, sondern auch die Art und Weise, wie sie die geholt haben, dass ich in dem Fall nicht glaube, dass diese Champions League Belastung unter der Woche was Hemmendes ist, sondern vielleicht eher was Befreiendes, dieser erste Champions League Sieg auch in dieser Gruppenphase. Und deswegen glaube ich, dass, ja, dass der VfB da zu Hause richtig, richtig Druck machen wird.
Da bin ich tatsächlich voll bei dir inhaltlich. Erwarte ich auch, also dass die Brust ein bisschen gelöst wird, dass das so dermaßen viel Selbstvertrauen gibt. Das war ja auch nicht nur irgendein Auswärtssieg, ne? Nach 15 Jahren in der Champions League natürlich der erste Sieg, aber sie haben ja nicht nur bei Prag oder sonst wo gewonnen, sondern ja wirklich bei Juventus, ne? Das ist schon auch nochmal bemerkenswert und ich glaube, das gibt der Mannschaft auch nochmal einen richtigen Push. Und den brauchen sie ja auch, Blick auf die Tabelle.
Genau.
Na, sie sind nur Zehnter, sie haben ja erst 2 Saisonsiege eingefahren in den bisherigen Spielen. Das ist ja auch ein bisschen dünn. Also die brauchen diesen Push auch und zu Hause sind sie ja eh normalerweise eine Wucht. Ich glaube, unter Hoeneß haben sie von 24 Heimspielen ein einziges nur verloren, seitdem Hoeneß im Amt ist. Von daher, ja, können sie da eh eine Wucht entwickeln. Ich erwarte auch den klaren Heimsieg, heißt den Handicap-Sieg. Der ist übrigens mit -1 gar nicht mal so interessant dotiert. Da muss man schon eine Stufe weitergehen, weil ja die Heimquoten nur bei so 1,25 liegen, heißt der Handicap-Sieg, der normale ist dann bei 1,65, 70. Das ist nicht prickelnd. Ich würde tatsächlich Christian sogar eine Stufe weitergehen und sagen, ich könnte mir vorstellen, dass die ein paar Türchen schießen hier. Also ein 3-0, 4-0, 4-1, 5-0, 5-1 und dergleichen. Sprich, man kann dann auch tippen, der VfB gewinnt und over 2-5 oder sogar 3-5 Tore. Ich will den Kielern jetzt nicht zu sehr Unrecht tun. Ich erwarte einfach einen sehr, sehr starken VfB Stuttgart und ich glaube, ja, das brauchen sie jetzt auch mal wieder.
Ja, na, definitiv bin ich auch bei dir. Das hat jetzt gar nicht so viel damit zu tun, dass man Kieler jetzt unbedingt quasi noch kleiner machen sollte. Aber ich fand wirklich die Art und Weise, wie Stuttgart einfach, ja, auswärts bei Juve, du hast es ja wunderbar eingeordnet, da sozusagen aufgetreten ist. Das zeigt, wie viel spielerisches Potenzial, wie viel spielerisches Selbstverständnis auch beim VfB da ist. Und jetzt eben mit diesem Brustlöser, dass der 300 Champions League auch da ist, sehe ich wenig Gründe, warum die jetzt am Wochenende dann auch noch zu Hause vor heimischem Publikum runter vom Gas gehen sollten.
So, weiter zum nächsten Spiel. Auch da ist wieder ein Aufsteiger beteiligt. Der FC St. Pauli empfängt zu Hause am Millerntor den VfL Wolfsburg. Die Favoritenrolle ist jetzt nicht so klar in Richtung Wolfsburg, weil ja, die in der Champions League nicht so wirklich Selbstvertrauen tanken sollten. Im Gegenteil, die ist überhaupt nicht klar, die Favoritenrolle. Direkt zum Einstieg der Blick auf die Quoten. 2,50er Quoten auf St. Pauli, 2,70er Quoten nur auf Wolfsburg. Das ist bemerkenswert ausgeglichen. Was ist da mit den Wölfen los, frage ich dich. Denn zuletzt ein 2-4 gegen Werder, das war schon auch wieder heftig. Also so richtig kommen sie nicht ins Rollen. Von den letzten 5 Spielen auch nur eins gewonnen. Das war in Bochum. Gut, gegen die gewinnt aktuell jeder. Aber so richtig rund läuft es nicht. Kann St. Pauli hier den Dreier sogar feiern? Oder andersrum erzählt, gibt es für Wolfsburg wieder nichts zu holen? Oder wie ist dein Bauchgefühl vor diesem Spiel?
Ja, zum einen, weil du ja auf die Wolfsburger erstmal ansprichst, ich würde die mal darunter titeln, also ziemlich wild, was bei Wolfsburg immer los ist. Also Langeweile ist bei Wolfsburg eigentlich relativ selten mit dabei. Wolfsburg schon 15 Tore in den ersten 7 Bundesligaspielen. Das klingt sehr gut, ist es auch, aber halt auch schon 16 Gegentore. Also da findet eine Mannschaft statt, ja, die so manchmal ein bisschen auf der Suche nach der Balance ist. Und was ich auch wirklich als sehr spannend erachte, ist, wenn wir uns jetzt die Tabellenkonstellation anschauen. Also St. Pauli im Moment dann auf dem Relegationsrang mit 4 Punkten und Wolfsburg eben in dieser Gruppe da mit 7 Punkten knapp davor. Also ich glaube schon auch, dass bei so einer Konstellation jetzt auch ja, der Blick auf die Tabelle quasi ein bisschen im Blick ist. Dann sollte Pauli dieses Spiel gewinnen, dann würden die ja mit Wolfsburg gleichziehen und Wolfsburg auch mal so richtig da hinten rein ziehen quasi. Und dementsprechend glaube ich schon, dass das dann in der Vorbereitung auf so ein Spiel schon auch eine gewisse Rolle spielt, dass genau dieses Harakiri, was wir ja vorhin hatten bei Wolfsburg, dass da vielleicht auch etwas mehr, ja, die Vorsicht walten gelassen wird. Denn selbst wenn Wolfsburg da nur, sag ich mal, unter Anführungszeichen einen Punkt mitnehmen sollte, dann würden sie halt zumindest den Abstand zu St. Pauli gleich groß halten und da erstmal noch ein bisschen eine Lücke lassen. Und du merkst vielleicht, worauf ich hinaus will. Ich glaube, dass da ein Unentschieden in die Richtung auch alles andere als ja, ganz ohne Aussicht da ist. Denn wie gesagt, Wolfsburg, da muss der Blick auch nach hinten gehen. Ich glaube, da müssen wir nicht drum herum reden. Und dann ist es in so einem Spiel vielleicht schön. Ist es jedes Spiel, wäre es schön zu gewinnen, gar keine Frage. Aber wenn du eben jemanden, wenn dich jemand damit reinziehen könnte, auch noch von hinten, dann glaube ich, ist vielleicht dann auch, wäre der eine Punkt gerade auch auswärts, etwas, was du vielleicht aus Wolfsburgs Sicht dann ganz gerne aus so einer Konstellation auch mitnehmen würdest.
Ob sie es gerne mitnehmen, sei mal dahingestellt, aber vielleicht können sie nicht mehr mitnehmen. Das könnte ich mir wirklich gut vorstellen, dass St. Pauli hier ebenbürtig ist, also ähnlich wie es die Quoten darlegen, dass das ein Duell auf Augenhöhe ist, auf das Messer schneide, wo, ganz, ganz schwer zu tippen. Da bin ich auch da der Meinung, dass das wirklich ausgeglichen ist. Interessante Statistik übrigens. St. Pauli ist noch ungeschlagen in der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg. In 4 Spielen gab es 3 Unentschieden, ne? Besagtes Unentschieden könnte also wiederkommen, und einen Sieg. Also die Bundesliga-Historie des St. Pauli ist noch nicht so ausladend lang, aber gegen Wolfsburg gab es einfach im Oberhaus noch nie eine Niederlage. Also spannend. Ich erwarte übrigens ein St. Pauli-Tor. Warum erwähne ich das jetzt eigentlich kaum erwähnenswert? Naja, weil sie zu Hause einfach noch keins geschossen haben.
Absolut.
Also die würden sich auch mal
Dann wird
freuen,
es
die
auch mal
Fans.
Zeit, ja.
Irgendwann wird es auch mal Zeit, und du hast es ja angesprochen, die Wölfe-Defensive ist so dermaßen wackelig. Da erwarte ich wirklich einen St. Pauli-Treffer, auf den kann man ja auch tippen, einfach St. Pauli trifft, ne? Meistens sind die Quoten nicht so berauschend, aber einfach nur, um es mal auszusprechen, eine schwache Defensive und St. Pauli hat noch kein Tor erzielt. Das erwarte ich vielleicht ja auch St. Pauli over 1,5, wenn man mehr als nur ein Türchen erwartet. Wie gesagt, bei dieser Wölfe-Defensive ist alles möglich. Ich meine, Bremen hat 4 gegen sie geschossen. Ich bin da auch gespannt. Ich sehe hier ja ein super enges Spiel, und ich wäre nicht völlig überrascht, wenn wirklich hier St. Pauli dieses Ding vielleicht am Ende 2-1 gewinnt,
Ja.
Christian. Und wir dann vielleicht nächste Woche ein bisschen über Hasenhüttl sprechen müssen.
Ja, nee, definitiv. Also das wollte ich jetzt auch in keinster Weise damit ausklammern. Das ist absolut für St. Pauli im Bereich des Möglichen. Ich wollte eben nur darauf hinweisen, dass ich finde, manchmal sind die Spiele, wenn man sich die Spiele anschaut, auf dem Papier, spielt schon manchmal auch mit rein, welche Konstellation gerade aktuell beide Mannschaften auch tabellarisch reingehen. Und deshalb, wie du eben gesagt hast, gerade Hasenhüttl, das Konstrukt bei Wolfsburg, das jetzt bis jetzt noch nicht sehr stabil ist, dass dann bei so einem Spiel vielleicht die Aufmerksamkeit schon einfach gerade gegen den Ball vielleicht einen Tick höher ist, weil du einfach weißt, wo, wenn wir das verlieren, dann wird die ganze Situation rund um uns einfach nochmal deutlich unangenehm. Dann steigt der Druck, genau, womöglich auch auf den Trainer. Und deswegen vielleicht hat es dann auch leichte Auswirkungen darauf, wie du quasi taktisch in so ein Spiel reingehst.
Gut, wir gehen taktisch mal rein ins nächste Spiel, und zwar ins Topspiel am Samstagabend. Das lautet Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen. Taktisch erwarten wir hier Tore, würde ich mal behaupten. Denn Werder hat jetzt 4 geschossen in Wolfsburg. Die haben also ein bisschen Selbstvertrauen getankt. Und naja, so richtig Selbstvertrauen hat Leverkusen nicht getankt. Die haben ja eher enttäuscht in der Champions League, aber sind natürlich immer für diverse Tore gut. Also ich erwarte hier ein spannendes Samstagabend-Topspiel, Christian.
Ja, definitiv. Ich meine, die Leverkusener Magie, die ja so über die ganze letzte Saison mehr oder weniger zu spüren war, die ist ja vielleicht ja im Moment nicht mehr so da. Was mich aber, sind wir mal ganz ehrlich, auch nicht wirklich überrascht, weil ich glaube, wenn das einfach nahtlos so weitergegangen wäre, ich glaube, das wäre eher das Überraschendere gewesen. Aber sie stehen ja trotzdem, sie stehen ja gut da. Sie stehen auf Platz 4 in der Liga, klar, haben 3 Punkte Rückstand auf die Bayern, aber das ist ja auch noch alles völlig im Bereich des Möglichen. Spannend ist dann eben schon, wenn wir uns die Historie anschauen zwischen Werder und Leverkusen, dass Bremen nur ein einziges seiner letzten 14 Bundesligaspiele gegen Leverkusen gewonnen hat. Und das war im Jahr 2016, also vor 8 Jahren. Also da reden wir jetzt echt über einen langen Zeitraum, in dem Leverkusen einfach in völlig unterschiedlichen Konstellationen es immer wieder geschafft hat, sozusagen sich von Bremen eigentlich, ja, zumindest was mitzunehmen, quasi mindestens ein Punkt oder eben auch ein Dreier. Und dementsprechend ist für mich auch klar, Leverkusen wieder unter der Woche im Einsatz gewesen in der Champions League. Aber A, stehen sie in der Champions League gut da mit 7 Punkten, stehen total ja, sind auf einem guten Weg auch da, haben gute Karten auch unter die Top 8 zu kommen. Und was mich wirklich, was auffällig ist, und da glaube ich, habe ich so ein Gefühl, dass das jetzt auch einfach mal eine Frage der Zeit ist, wenn wir uns anschauen, Leverkusen in der Liga bisher noch ohne ein einziges Mal zu null gespielt. Das ist schon was, was sie auch teilweise letzte Saison oft ausgezeichnet hat. Und ich glaube, ja, ich bin bei dir, ich weiß, Werder immer wieder für Tore gut, gerade auch zu Hause. Aber irgend so ein Gefühl sagt mir, dass jetzt irgendwann bei Leverkusen dann auch mal die Zeit ist, dass dann auch wieder mal die Null steht. Und vielleicht ist es ja schon jetzt am Wochenende in Bremen soweit.
Ja, die Null steht übrigens bei Werder Bremen in Heimspielen.
Ja,
Also nicht nur St.
genau.
Pauli hat noch kein Heimtor erzielt, sondern auch Werder Bremen wartet tatsächlich noch auf den ersten Heimtreffer.
Kaum zu glauben, gell, wenn man sich anschaut, weil sie haben nämlich schon 12-mal getroffen. Also ist jetzt nicht so genau, aber zu
Es gibt
hart.
manchmal einfach kuriose Statistiken oder halt, ja, ich glaube, gegen die Bayern zu Hause haben sie gespielt, klar, da ist es nicht ganz so leicht, Tore zu erzielen. Wobei, Barca würde widersprechen, kommen wir gleich dazu, aber ja, ich wollte es nur erwähnen, Stichwort zu Null, Werder wartet noch auf diesen ersten Treffer und vielleicht müssen sie einfach einen oder 2 Spieltage länger warten, weil in 2 Spieltagen erst das nächste Heimspiel ist. Also vielleicht müssen sie nochmal sich ein bisschen gedulden, denn ja, wie man zu Null spielt, hat ja Leverkusen zweimal in der Champions League gezeigt. Das ist ja umso kurioser, ne? In der Champions League erst ein Gegentor kassiert, zweimal zu Null. In der Bundesliga ist die Abwehr aber löchriger. Also es ist auf jeden Fall ein lukrativer Tipp, egal für welchen man sich entscheidet. Wenn man sagt, Bayer Leverkusen gewinnt zu Null oder Bayer Leverkusen gewinnt mit Gegentor, da hat ja jeder auch immer ein anderes Gefühl und Bauchgefühl. Der Leverkusen-Sieg im Dreiweg ist mit 1,50, naja, anspielbar, aber auch nur gerade so, vielleicht für den Kombischein. Ich finde den anderen Tipp einfach interessanter, für welche Richtung man sich auch entscheiden mag, denn unterm Strich bleibt, ich erwarte hier den Leverkusen-Sieg. Ich glaube nicht, dass Werder genug Abwehrstabilität hat und genug Angriffswaffen hat, um Leverkusen hier ein bisschen zu ärgern. Und auch die müssen ja ein bisschen klettern. Also Vierter sind sie, aber haben ja auch nur 3 von 7 Spielen gewonnen. Also ich erwarte hier definitiv den Sieg von Bayer Leverkusen, weil eine Woche ohne Sieg, also im Sinne von 2 Spiele in Folge, wäre auch ein bisschen ungewöhnlich, ne? Gut, sind wir uns einig. Also, bevor wir überleiten auf den Sonntag, sei nochmal der Hinweis erlaubt, dass wir jetzt natürlich hier alle Bundesligaspiele besprechen, aber es natürlich auch geschriebenen Content, also Analysen, Prognosen, Vorschau, Wetttipps zur Bundesliga auf der Wettbasis gibt von den verschiedenen Experten, die da ihre Meinung kundtun, die natürlich unsere widersprechen könnte. Es gibt aber natürlich so viel mehr anderen Content zu den verschiedenen Spielen, Wettbewerben und Ligen, die es so gibt. Unter anderem, Christian, wir freuen uns sicherlich beide drauf, steht ein Klassiko an. Samstagabend. Auch dazu gibt es natürlich Content auf der Wettbasis und eine schöne Vorschau. Natürlich in der Serie A, da bist du der Experte, werden die Top-Spiele logischerweise auf wettbasis.com beleuchtet. Im Videoformat werden die Bundesligaspiele und Zweitligaspiele auch besprochen, unter beidfüßig, also sowohl auf der Wettbasis als auch auf dem YouTube-Kanal der Wettbasis findet ihr Content ohne Ende zu den verschiedenen Ligen und Wettbewerben. Schaut da gerne mal rein. Dieser Hinweis, ja, den gebe ich gerne weiter. Und dann freue ich mich, dass wir reinschauen, wie die Bayern reagieren nach der Schmach von Barcelona. Bochum-Bayern, das erste Sonntagsspiel, das wir hier besprechen. Ich glaube, man könnte jetzt einen halben Podcast nur über die Bayern machen, oder, Christian?
Ja, ich würde sagen, man könnte einen halben Podcast nur über das Spiel machen, Barca gegen Bayern. Das waren ja nicht nur die Bayern, sondern klar, am Ende steht dann 1-4, aber wir haben uns ja davor auch schon off-Records kurz ein bisschen unterhalten. War schon ein sehr besonderes Spiel, weil Barca fand ich auch einige Angebote an Bayern, formulieren wir es mal so, geliefert hat. Also wieder teilweise, wie hoch die Viererkette da stand, was da für Räume dahinter waren, wie oft die Außen ins 1 gegen 1 kamen. Also ja, klar, wenn man jetzt nur das Ergebnis sieht, dann möchte man meinen, das war eine Niederlage, wo Bayern wenig entgegenzusetzen hatte. Das Gefühl hatte ich aber nicht, also gerade in der ersten Hälfte. Da hätte Barca auch einige Male, ja, ins offene Messer, das sie eigentlich da hingelegt haben, auch noch öfter laufen können. Dementsprechend ein sehr spezielles Spiel und eins, glaube ich, das jetzt von der Art und Weise, wie es lief, jetzt nicht unbedingt in die Riesenaussagekraft auch Richtung Liga hat, denn ja, da waren zu viele Faktoren dabei, die ich jetzt eher in die Kategorie außergewöhnlich einordnen würde. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht.
Ja, auf jeden Fall war es außergewöhnlich, die Bayern mal nicht nur verlieren zu sehen in Barcelona. Ich glaube, die letzten 6 Spiele haben sie ja alle gewonnen, sondern und 4 davon auch zu 0. Es war natürlich auch außergewöhnlich, sie mal in der Höhe verlieren zu sehen. Ist man auch nicht so gewohnt. In der Champions League haben sie natürlich in Aston Villa auch schon verloren, aber dass sie wirklich, man darf es ja so sagen, mal eine Klatsche, eine Abreibung in Europa kassieren, ist außergewöhnlich, kommt nicht so häufig vor. Und deswegen auch für die Bayern ja, sicherlich ein Stachel, der tief sitzt. Deswegen fürchte ich so ein bisschen, Christian, könnten Sie das auslassen, diese Wut an dem armen VfL Bochum, sorry, VfL Bochum, der natürlich der Tabellenletzte ist, der noch keinen Sieg auf dem Konto hat, der erst ein Pünktchen hat, der bisher so wirklich den Nachweis schuldig bleibt, dass er mithalten kann in der Bundesliga. Und ich mache mir deswegen so ein bisschen Sorgen, dass die Bayern so richtig mit Wut im Bauch hier nach Bochum kommen.
Naja, das Gefühl teile ich absolut. Genau das. Also ich glaube, gerade die Bayern, sowas lässt niemand gerne auf sich hocken, eine deutliche Niederlage. Aber gerade wenn du das Selbstverständnis des FC Bayern hast, glaube ich, dann ist genau dieses Denken von wegen, okay, das ist jetzt passiert, das können wir nicht mehr rückgängig machen, aber jetzt wieder Fokus auf die Liga, wo es ja auch, muss man ja auch, kommen wir ja gleich dazu, mehr als nur gut läuft und mehr als nur rund läuft. Und dementsprechend teile ich dein Gefühl, dass da die Bochumer, die jetzt ja auch noch einen Trainerwechsel sozusagen mit einem Trainerwechsel ins Spiel reingehen, was ja manchmal ungeahnte Kräfte freisetzen kann. Und ich gehe mal stark davon aus, dass die neuen sportlichen Verantwortlichen gleich mal als erstes in der Kabine auch hinhängen werden. Schaut doch mal an, wie die letzten 3 Heimspiele gegen die Bayern liefen. Nämlich 2 davon hat der VfL gewonnen. Eins auch letzte Saison. Ja, das werden die sicherlich machen und das ist auch so richtig, aber ich teile völlig dein Gefühl, dass, glaube ich, da diese Wiedergutmachungswut vielleicht auch der Bayern dann doch, ja, die Ausschlaggebende ist. Und wir müssen es ja schon auch mal jetzt wieder quasi einordnen. Jetzt haben wir über Barca gesprochen, über die Champions League, aber in der Liga, was die Bayern bisher da so liefern, das ist wirklich mehr als nur beeindruckend. Allein auswärts, das muss man sich mal gut zu Ohren führen lassen. In 4 Auswärtsspielen in dieser Saison 17 Tore. Also der Kompaniefußball, der eben sehr riskanter ist, was wir jetzt in Barcelona eben auch wiederum gesehen haben, die negative Auswirkung, aber ist halt eben auch einer, der für sehr viel Offensive sorgt. 24 Tore auch in den ersten 7 Bundesligaspielen unter Kompany. Also ich tue mich auch schwer da zu glauben, dass Bochum da jetzt in der jetzigen Konstellation, trotz Trainerwechsel, aber mit diesem 1-4 der Bayern in Barcelona, da was entgegenzusetzen hat.
Vor allem hat die Abwehr des VfL Bochum gegen diesen Angriffssturm der Bayern was entgegenzusetzen. Da muss man sich ja auch Sorgen machen, ne? 17 Gegentore schon kassiert, zuletzt bei den 4 Niederlagen in Folge, die es für Bochum gab. 4 Gegentore gegen Dortmund, 3 gegen Wolfsburg, 3 gegen jetzt in Hoffenheim und welche Niederlage wir unterschlagen? Naja, 2, nur 2 in Freiburg. Aber du siehst schon, wenn es schon, ne, gegen die Wölfe und die Hoffenheimer 3 gibt und dann kommen diese Bayern mit Wut im Bauch. Uiuiui, dann kann es richtig unangenehm werden für die Bochumer. Ja, ich mache mir da auch ein bisschen Sorgen, weil ich einfach glaube, der VfL hat nicht ganz die Klasse, um dem irgendwas entgegenzusetzen. Ich meine, du hast den letzten Sieg angesprochen, ne? Dieses 3-2, dieses Rauschhafte im Februar war das diesen Jahres, aber davor gab es ein 7-0 der Bayern, ein 3-0 und noch ein 7-0. Dazwischen 4-2 der Bochumer und davor auch ein 7-0 der Bayern. Also wenn es für die Bayern läuft, dann kriegt Bochum eine richtige Rutsche und ich fürchte, es wird in diese Richtung gehen. Also Handicap-Sieg Bayern für mich eine Safe-Bet. Und zwar vielleicht wirklich auch hier, ähnlich wie bei Stuttgart wieder, mit mehr als nur einem Törchen Unterschied, oder mehr als nur zwei, besser gesagt. Also ein 3-0 aufwärts. Denn wie gesagt, ich glaube, die Bayern werden richtig, richtig Wut im Bauch haben und die Bochumer, selbst mit Trainerwechseleffekt, haben einfach nicht diese Klasse, die es so benötigt.
Genau, dazu nur auch, vielleicht auch zur Einordnung nur, weil es geht ja auch immer darum, wenn wir jetzt drüber sprechen, nach Champions League Wochen, da geht es ja logisch auch oft darum, du hast die Doppelbelastung, also quasi viele deiner Topspieler vielleicht sind dann, haben dann das eine Spiel mehr unter der Woche, sprich, wie performen die am Wochenende? Dazu nur eine Sache, Kompany hat ja in der zweiten Hälfte viermal gewechselt in Barcelona und wer kam rein? Unter anderem Musiala, Sané und Coman. Also damit nur zu zeigen, wie viel Qualität die Bayern auch, also Musiala, der jetzt auch zur Verletzungspause zurückgekommen ist. Also selbst wenn Kompany sich jetzt am Wochenende entscheiden sollte, etwas zu rotieren, dann ist da halt auch immer noch diese brutale offensive Qualität da, die eben in Barcelona erstmal 60 Minuten auf der Bank gesessen ist. Und das eben macht zu all den Gründen, die wir ja gerade genannt haben, zeigt eben auch, wie tief der Bayern-Kader und wie verletzungsfrei er im Moment auch ist, gerade in der Offensive. Und das, glaube ich, stützt dann all das, was wir gesagt haben, dass egal, wer da dann bei den Bayern auflaufen wird am Sonntag, die Bochumer so richtig, richtig unter Druck geraten werden.
So, dann gucken wir mal aufs vorletzte Spiel am Sonntag, ob es da einen gewissen Druck gibt von Seiten der Frankfurter, die ja auch offensiv alles andere als schlecht unterwegs sind, ne? Omar Marmoush, der Rafinha der Bundesliga, wenn man so möchte, um das so ein bisschen aufzugreifen, hier das Barca-Thema, das mir natürlich am Herzen liegt, man weiß das. Also die Eintracht aus Frankfurt gastiert um 17.30 Uhr am Sonntag bei Union Berlin, die ja defensiv alles andere als schlecht unterwegs sind. Ne? Die sind schwer zu knacken, haben erst, wenn ich das richtig sehe, 4 Tore kassiert. Ja, ja. Die Frankfurter gleichzeitig 15 geschossen, also starke Offensive trifft auf sehr starke Defensive. Spannendes Matchup für mich.
Definitiv. Und ich finde es auch gut, dass du Marmoush gleich genannt hast. Wir haben jetzt ja noch gar nicht so viel über einzelne Spieler gesprochen, aber ich finde, bei Marmoush muss man es ansprechen. Wenn einer so heiß ist wie Marmoush gerade, dann ist das ein Faktor. Hat er nicht nur in seinen letzten 6 Bundesligaspielen jeweils getroffen, sondern wenn wir uns vielleicht auch zurückerinnern, das Spiel in Leverkusen, also nicht nur, dass er getroffen hat, sondern er strahlt momentan diese Aura aus, wenn er im letzten Drittel an den Ball kommt, da kann jederzeit was passieren. Und das macht schon auch was mit einer Mannschaft, mit einer guten Mannschaft wie Frankfurt, mit einer sehr guten Mannschaft, aber so ein Spieler, wenn einer in so einer beeindruckenden Form ist, dann reißt er das ganze Konstrukt auch nochmal mit. Und deswegen bin ich genau wie du wahnsinnig gespannt darauf, wie sehr die Union-Defensive, die wirklich die zweitbeste der Liga bisher ist, also nur Leipzig hat weniger Gegentore kassiert, wie sehr sie den dann standhalten kann. Zum einen muss man das sagen, Union zu Hause auch in dieser Saison sehr, sehr erfolgreich, alle 3 Bundesliga-Heimspiele gewonnen. Also das ist definitiv ein Faktor. Aber eben, wie gesagt, vom Gefühl her glaube ich, dass Frankfurt da jetzt schon auch mit viel Schwung kommen wird. Klar, bei Frankfurt dürfen wir auch nicht vergessen, Doppelbelastung spielt da dann auch eine Rolle, gar keine Frage. Haben auch einen Tag weniger Pause dann, weil sie erst am Donnerstag quasi international spielen. Aber trotzdem, ich habe so das Gefühl, dass Marmoush und Co. Union dann auch zu Hause einiges an Probleme bereiten können.
Absolut. Und für mich ist das sogar tatsächlich die spannendste Quote des kompletten Spieltags, Christian. Es gibt im Schnitt eine sagenhafte 2,70 bei den verschiedenen Wettanbietern auf den Auswärtssieg von Eintracht Frankfurt bei Union Berlin. Ich finde das eine brutal spannende Quote mit super Value. Überhaupt die Quoten sehr, sehr ausgeglichen. Ist ja auch das Topspiel, wenn man so möchte. 5. gegen 6. also der Tabellennachbarn. So weit hoch hat sich Union schon wieder ein bisschen gemogelt, geschlichen, ne? Unterm Radar. Die haben eine 2,60er-Quote, um die mal zu nennen, also auch die ist super lukrativ. Dann eine 3,30, klar, standardmäßige Unentschieden-Quote aufs Remis und dann eben eine 2,70 auf die Eintracht. Und ich sag's dir, so red-hot wie Marmoush und Co. sind offensiv. Ich glaube, die werden das eine Tor mehr schießen. Also es wird ein knappes Ding für mich, aber ich bin am Ende Richtung 2-1 Frankfurt vielleicht mit dem Marmoush-Tor. Und weil es eine 2,70 gibt, ist das für mich die spannendste Quote des Spieltags und ich gehe dementsprechend auf den Eintracht-Sieg.
Ja.
wenig Widerrede, wunderbar. Bin ich gar nicht gewohnt, ne? Julius hält dann immer hinten raus nochmal dagegen.
Aber.
Und sei es aus Trotz, damit er mir widerspricht. Deswegen umso schöner, dass ich bin das gar nicht gewohnt. Ich warte dann immer auf, jetzt kommt die Widerrede. Aber nee, wir sind da häufig auf einer Wellenlänge, finde ich schön. Mal schauen, ob wir es beim letzten Spiel auch sind. Heidenheim gegen Hoffenheim. Ja, ist jetzt nicht der Klassiker schlechthin der Bundesliga. Aber man will ja Heidenheim und muss ja Heidenheim Respekt zollen, die wieder auf Rang 9 stehen, also wieder in den Top 10, auch in der neuen Saison, trotz Doppelbelastung. Stichwort Doppelbelastung, auch die sind in Europa natürlich am Donnerstag unterwegs. Leider nach Ende dieser Aufnahme, die ja Donnerstagmittag immer vorgenommen wird. Also so ganz einschätzen, die allerletzte Form der Heidenheimer kann man nicht. Die letzte Form der Hoffenheimer, die kennen wir, denn die haben gewonnen am letzten Spieltag. Macht dieses Spiel auch ein bisschen knackig und auf Augenhöhe, ne?
Ja, wobei man bei Hoffenheim, da würde ich ganz gerne dann auch schon ein paar Spiele abwarten, ob das dann wirklich ein positiver Trend oder ob sich der entwickelt. Denn davor haben sie ja 4 Spiele lang nicht gewonnen. Also das war jetzt sozusagen mal dieses eine Befreiungssignal mal definitiv. Aber jetzt ist die Frage, ob sie da ran auch anknüpfen können. Und das, was du über Heidenheim gesagt hast, teile ich zu 100%, denn sie sind ja nicht nur jetzt wieder Neunter und eben haben zum ersten Mal die Doppelbelastung. Und da finde ich, das muss man dann schon anders gewichten. Ein Heidenheim oder Borussia Dortmund, weil wir es vorhin hatten, die kennen das seit Tag ein, Tag aus. Die spielen so gut wie jede Saison europäisch. Aber Heidenheim eben nicht. Und dementsprechend auch, obwohl sie ja die letzten 2 Spiele in der Liga auch verloren haben, stehen sie trotzdem, sage ich mal, wieder relativ oder bisher relativ gut da. Also das muss man schon mal rausheben, dass da quasi die Arbeit, die da in Heidenheim jetzt auch Anfang dieser neuen Saison gemacht wird, wirklich ja eine sehr beeindruckende ist. Und dementsprechend, ja, klar, diese Doppelbelastung für Heidenheim noch relativ neu. Vielleicht merkt man da, kommt da auch irgendwann mal 1, 2 Rücksetzer, weil am Anfang ist dann vielleicht doch die Euphorie sehr groß. Du spielst deine ersten europäischen Spiele und dann irgendwann aber macht sich dann vielleicht doch auch kräftetechnisch etwas mehr bemerkbar. Aber trotzdem, ich glaube, sie gehen da mit einer sehr realistischen Chance rein gegen Hoffenheim, denn Hoffenheim hat auswärts in dieser Saison erst einen einzigen Punkt geholt. Also die sind auswärts alles andere als sattelfest und dementsprechend traue ich da Heidenheim auf jeden Fall einiges zu.
Doppelbelastung, die muss man trotzdem nochmal hervorstellen, denn in der Conference League sind sie in Zypern zu Gast am Donnerstagabend oder waren sie zu Gast, je nachdem wann ihr, liebe Hörer, diesen Podcast hier anhört. Deswegen sage ich ganz ehrlich, für mich persönlich will ich den Heidenheim-Sieg ein bisschen ausschließen. Man soll sie natürlich nie unterschätzen. Sie haben das Heimspiel, aber irgendwie, ich glaube, mit dieser Doppelbelastung und Hoffenheim ist offensiv trotzdem ja ganz gut unterwegs, generell, auch wenn sie hinten immer löchrig sind. Also ich gehe hier Richtung Unentschieden, um ehrlich zu sein. Mhm. Ist natürlich auch mein Standardtipp, wie alle Stammhörer wissen. Das letzte Spiel tippe ich gerne unentschieden, aber ich habe so Unentschieden-Vibes. Vor allem habe ich beide Treffen-Vibes. Ich glaube, beide Mannschaften können Tore erzielen, das ist jetzt auch nichts Neues. Die Heidenheimer sind angriffsstark und sind immer für ein Tor gut und sei es nach einem Standard. Und die Hoffenheimer können einfach nicht gut verteidigen, aber vorne mit Kramaric und Co. können sie auch immer treffen. Also wer sich im Dreiweg fernhalten will, weil die Dreiwegquoten spannend sind, aber eben auch schwer zu tippen, dann vielleicht aufs beide Treffen gehen oder sogar beide Treffen und Over 2,5, wenn man das favorisiert. Aber so ein 1-1 könnte ich mir ehrlicherweise gut vorstellen bei dem Spiel.
Ja, ist ganz interessant, weil du einen, den man da ansprechen sollte, ist Kramaric, der ja wirklich verlässlich punktet, sowohl Tore als auch Vorlagen. Seit April hat keiner mehr Scorerpunkte in der Liga geholt als er, gleich viele wie Harry Kane. Also das sagt dann schon einiges aus. Aber, und jetzt kommt das Aber, Kramaric droht für das Spiel jetzt am Donnerstag europäisch auszufallen. Dementsprechend ist dann auch die Frage, ob er fürs Wochenende dann fit wäre. Und das ist für mich eben auch ein Grund. Vielleicht sollte Hoffenheim am Ende womöglich auf Kramaric verzichten müssen. Wie gesagt, wir wissen es heute Stand jetzt nicht, aber ist zumindest im Bereich des Möglichen, ist auch mit einer der Gründe, warum ich glaube, dass da Heidenheim schon was reißen kann.
Wäre natürlich eine große Schwächung, klar, für Hoffenheim. Wir warten es mal ab, aber für uns ja ein spannendes Spiel hinten raus, wenn auch nicht das klangvollste von den Namen her, aber zumindest vielleicht auf dem Platz kann es sehr unterhaltsam werden. So, das war die Besprechung des 8. Spieltags. Mir bleibt nur noch abschließend zu sagen, dass Sportwetten ab 18 sind und nicht für Minderjährige bestimmt. Ihr kennt den Disclaimer. Die Quoten können sich auch jederzeit ändern, die wir hier ansprechen. Und ganz, ganz wichtig, Wetten können Spaß machen, aber auch süchtig machen. Wenn ihr Hilfe benötigen solltet, kontaktiert den Wettbasis-Support per E-Mail oder besucht Spielen mit Verantwortung.de, da bekommt ihr erste Hilfsangebote. Also nehmt das nicht auf die leichte Schulter, das Thema Wetten, wenn ihr da Probleme habt, wendet euch bitte an die entsprechenden Stellen. Dann auch nochmal der Hinweis, abonniert gern diesen Podcast, bewertet ihn schön mit 5 Sternen oder Daumen oder wie auch immer, Herzchen, wie auch immer das Bewertungssystem ist. Und wenn ihr ihn abonniert, bekommt ihr auch natürlich mit, wenn die nächste Folge rauskommt. Von daher bedanke ich mich dann herzlich an alle Zuhörer wie immer und natürlich auch an dich, Christian. Aber wird auch nicht dein letzter Auftritt hier sein. So viel sei gesagt, denn Julius bleibt noch ein Ticken im Urlaub. Also wir hören uns ganz bald wieder. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Bis bald. Ciao, ciao.